Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich war 1974/75 in Cottbus zur Verbüßung meiner vierjährigen Haftstrafe bis zu meinem Freikauf inhaftiert.
Dieter Dombrowski haben wir da gehört. Er ist mittlerweile 71 Jahre alt und musste als Häftling und Zwangsarbeiter in der DDR Kameragehäuse feilen und stanzen. Die Apparate wurden danach in den Westen verkauft. Um Menschen wie ihn ist es heute still geworden, um die Opfer der SED-Diktatur. Aufmerksamkeit bekommen sie derzeit eigentlich nur noch, wenn gerade mal ein neuer Jahresbericht erscheint, wie das heute der Fall ist. Evelyn Zupke ist dafür zuständig, die Opferbeauftragte des Deutschen Bundestags. Auch so ein Wort, Opferbeauftragte, das mich stutzen lässt. Wie geht es den Menschen heute, die vom SED-Regime verfolgt und psychisch wie körperlich gequält wurden? Dazu hören wir gleich mehr. Und wir kommen heute auch nicht drum herum, wieder mal aufs Klima zu gucken. Die Ampel novelliert nämlich das Klimaschutzgesetz. Oha. Ist das nun Fortschritt oder Rückschritt? Auch dazu gibt's gleich mehr. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Moin und herzlich willkommen. Endlich ist es also vollbracht. Das neue Heizungsgesetz wurde heute eingebracht ins Parlament und damit geht's jetzt ans Eingemachte. Getreu der Devise von Peter Struck, dass kein Gesetz den Bundestag so verlässt, wie es reingekommen ist. Ja, und weil dieses Gebäudeenergiegesetz so umstritten ist, sind heute auch gleich mal die Fetzen geflogen im Deutschen Bundestag. Da hat Robert Habeck, der zuständige Wirtschafts- und Klimaschutzminister, viel Kritik einstecken müssen. Aber er pariert all das mit dem Hinweis, dass die Ampelkoalition immer noch viel besser arbeite beim Klima als die Große Koalition.
Frau Merkel sagte, als sie ein Klimaschutzpaket der damals Großen Koalition vorstellte, Politik ist die Kunst des Möglichen. Das mag man so sehen, aber es ist natürlich eine Beschränkung in der Ambition. Was diese Regierung in den letzten 15 Monaten gezeigt hat, ist, dass Politik die Kunst des Möglichmachens ist.
Sagt also Robert Habeck. Und jetzt kommt gleich die nächste Baustelle in der Klimapolitik der Ampelkoalition. Dafür ist jetzt Ann-Kathrin Büsker bei uns in der Leitung. Hallo nach Berlin.
Hallo nach Köln.
Da bist du also schon wieder in der Leitung. Gestern hast du hier schon das Heizungsgesetz für uns zerpflückt und übrigens ja allen, die nicht genug bekommen können von Wärmepumpen, Holzpellets, Fernwärme und Wasserstoff, denen lege ich wirklich die gestrige Folge unseres Podcasts Der Tag zum Heizungsgesetz mit Ann-Kathrin von gestern nochmal sehr ans Herz. Und jetzt ist sie eben schon wieder in der Leitung. Wir wollen aber heute, ich versuche es mal zu versprechen, nicht über Heizungen sprechen, sondern lass mich nicht hängen, Ann-Kathrin, sondern über die Novelle des Bundesklimaschutzgesetzes. Also schon wieder so ein ziemlich großer Klops, was man allein ja schon daran merkt, dass sämtliche Umweltverbände wegen dieser Novelle mal wieder auf den Bäumen sind und die Opposition sowieso. Und worum es da jetzt genau geht, was in der Novelle drinsteht, das kannst du uns sagen.
Hoffentlich.
Wir versuchen es mal. Es geht bei dem Ganzen wie so oft um die Reduktion klimaschädlicher Gase. Dafür gab es bisher feste Sektorenziele. Und in Zukunft soll jetzt die gesamte Bundesregierung verantwortlich sein, nicht nur der jeweils einzelne Fachminister oder Fachministerin. Was hat das für Folgen?
Dass das alles ein bisschen unübersichtlicher wird. Ich habe hier Tabellen vor mir liegen. Also im Grunde soll es alles vereinfachen, weil es in Zukunft eine Jahresemissionsgesamtmenge in Millionen Tonnen CO2-Äquivalent gibt. Also sozusagen ein CO2-Budget, was Deutschland bekommt, was ausgegeben werden kann. Und da ist es total egal, wer das ausgibt, beziehungsweise auch, wer das einspart. Die Idee dabei ist, da wo es gut läuft, wo es günstig ist, wo es schnell geht, da sparen wir eben schnell und gut CO2 ein. Und wenn andere Sektoren eben nicht so schnell hinterherkommen oder das da eben besonders teuer ist, ja, dann ist es nicht so schlimm, wenn da im Moment noch ein bisschen mehr CO2 ausgestoßen wird. Ein Beispiel, der Verkehrssektor, da sind die Emissionen zuletzt ja tatsächlich sogar gestiegen. Und die Idee ist jetzt auch, wenn die Industrie jetzt einfach ein bisschen schneller ist, da mehr CO2 einspart, dann kann man das miteinander verrechnen und dann ist am Ende alles hübsch. So die Idee.
Gut, also klingt eigentlich ganz vernünftig. Wo ist der Pferdefuß?
Der Pferdefuß ist da, das sagt auch der Expertenrat für Klimafragen, dass wir im Moment überhaupt keinen Sektor haben, der seine Ziele übererfüllt. Das heißt, da ist am Ende überhaupt nichts, was man aufeinander aufrechnen kann. Und am Ende sieht die Zahl hübsch aus. Beispiel: für 2023 haben wir laut dieser Gesetzesnovelle 720 Millionen Tonnen CO2, die wir als Budget haben, die wir ausstoßen könnten. Das müsste sich dann entsprechend aufteilen. Und naja, dazu müsste halt irgendein Sektor besonders einsparen, damit das in den Sektoren, in denen es nicht gut läuft, aufgerechnet werden kann. Das sind ja vor allem der Verkehrssektor, ich habe es schon angesprochen, aber auch der Gebäudesektor. Das sind die Sektoren, die eben seit Jahren ihre Klimaziele nicht erfüllen. Und der ganz besondere Pferdefuß ist an dieser Sache: früher war es so, dass wenn die einzelnen Sektoren ihre Sektorenziele nicht erreicht haben, dann waren Sofortprogramme notwendig, das nachgesteuert werden musste. Da musste noch irgendwas gemacht werden, damit das CO2 doch noch eingespart werden kann. Das fällt jetzt komplett weg.
Können wir das Ganze versuchen, noch mal ein bisschen mit Leben oder mit Energie zu füllen, buchstäblich? Ein Sektorenziel einhalten, was heißt denn das im Konkreten? Du hast den Verkehrsbereich zum Beispiel schon genannt.
Das heißt ganz konkret, dass einfach weniger CO2 ausgestoßen wird. Gemäß der alten Sektorenziele war es so, dass es im Prinzip auf den Sektor zugeschnittenes Budget gibt. Guck ich mal ganz kurz in die Tabelle. Für 2022 hatte der Verkehrssektor 139 Millionen Tonnen CO2, die ausgestoßen werden durften. Ich meine, es waren doch ein paar Tonnen mehr. Und entsprechend musste Verkehrsminister Volker Wissing eigentlich ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorlegen, um diese Tonnen zu viel ausgestoßenes CO2 wieder wettzumachen und seinen Sektor wieder auf Kurs zu bringen. Das hat er tatsächlich aber nicht getan. Es gibt jetzt ein Gesamtklimaschutzprogramm der Bundesregierung mit so vielen, vielen Maßnahmen, wo am Ende auch als Ergebnis rauskommt, all das, was die Bundesregierung jetzt auf den Weg gebracht hat, reicht am Ende nicht, um die Klimaschutzziele für 2030 zu erfüllen. Ist jetzt auch wieder ein bisschen mit Zahlen um sich geworfen. Für 2030 haben wir so ein Zwischenziel auf dem Weg zur Klimaneutralität. Da wollen wir 65% der CO2-Emissionen einsparen. Davon sind wir jetzt mit den Maßnahmen in der Lage, 80% zu erfüllen. Also da bleibt eine Lücke. Wir sind einfach schlicht nicht auf dem Kurs, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen mit dem deutschen Beitrag.
Ich frage mich jetzt, während ich dir und den Zahlen, während ich mir versuche, das vorzustellen, siehst du im Moment irgendeine Perspektive, wie denn die Bundesregierung ihre Klimaziele noch erreichen will?
Ich nehme mal ganz kurz die Perspektive von Robert Habeck ein, der jetzt nämlich sagen würde: Moment, Frau Büsker, jetzt haben Sie aber die Unwahrheit erzählt. Klar, die Sofortprogramme, die fallen weg, aber die Bundesregierung ist ja in Gesamtverantwortung, doch noch nachzusteuern. Nämlich dann, wenn diese Gesamtmenge, von der ich eingangs gesprochen habe, wenn die 2 Jahre in Folge nicht eingehalten wird, wenn wir also 2 Jahre in Folge zu viel CO2 ausstoßen werden, dann ist die Bundesregierung in Gesamtverantwortung, ein Klimaschutzprogramm auf den Weg zu bringen, um nachzusteuern. Das, so Robert Habeck, bringt dann Deutschland wieder auf Kurs. Aber das große und übliche Problem beim Klimaschutz, das ist natürlich etwas, was jetzt Klimaschutz auch wieder in die Zukunft verlagert.
Also erstens das und zweitens wird die Verantwortlichkeit für die Einhaltung dieser Ziele ja jetzt von 2 auf ganz, ganz viele Schultern innerhalb des Kabinetts verteilt und damit möglicherweise auch aufgeweicht?
Ja und nein. Das ist an der Stelle durchaus ein bisschen komplex und da kommen wir wieder zum Beispiel Verkehr. Im Verkehrssektor liegen nicht alle Maßnahmen tatsächlich auch in der Hand des Verkehrsministers, um den Verkehrssektor zu dekarbonisieren. Dekarbonisierung im Verkehrssektor bedeutet ja vor allem auch eine Antriebswende, das heißt vom fossilen Auto hin zum Elektroauto. Was braucht es aber dafür? Es braucht A, die Ladeinfrastruktur, die auszubauen liegt auch nicht nur beim Verkehrsministerium, und es braucht grünen Strom. Die Verfügbarkeit von grünem Strom kann das Verkehrsministerium aber nur bedingt beeinflussen. Die Verantwortlichkeit darüber liegt im Bundeswirtschaftsministerium. Insofern ist der Ansatz, Klimapolitik übergreifend und gemeinsam zu denken, nicht grundsätzlich verkehrt. Wenn du aber in einer Bundesregierung einzelne Ressorts hast, die Verantwortung halt ablehnen, ist vielleicht jetzt ein hohes, großes Wort, aber viele haben bei Volker Wissing ja schon den Eindruck, dass er genau das macht. Wenn du also das hast, einzelne Ressorts, die Verantwortung nicht richtig annehmen, Ja, dann hast du da eben jetzt keinen Hebel. Dazu muss man, um das zu verstehen, vielleicht noch einen Schritt zurückgehen in die Zeit, in der das Klimaschutzgesetz entstanden ist. Große Koalition. Da war das Klimaschutzgesetz auch der Hebel der Klimabewegten in der SPD, um die unionsgeführten Ministerien dran zu bekommen, damit die tatsächlich auch mal Klimaschutz machen müssen. Und das ist jetzt tatsächlich weg. Das verlagert sich auf die gesamte Bundesregierung. Und wenn die Bundesregierung dann eben wie eine Ampelkoalition nicht in der Lage ist, sich auf Maßnahmen zu verständigen, dann passiert zu wenig.
Wir sind jetzt heute an einem Tag, an dem die Kritik vor allem deshalb laut ist, weil ja die Kritiker, Kritikerinnen dieser Novelle des Klimaschutzgesetzes sagen, das wird eben doch alles aufgeweicht. Fairerweise könnte man aber auch dagegen halten, das wird ja auch aus dem deutlich, was du sagst, dass sich an das bisherige jetzt noch geltende Klimaschutzgesetz ja auch keiner gehalten hat. Da werden die Ziele ja auch schon seit Jahren gesprengt.
Das stimmt, aber zu GroKo-Zeiten wurde entsprechend nachgelegt mit Sofortprogrammen und tatsächlich auch das Bauministerium unter Ampelführung hat ebenfalls nachgelegt. Das Verkehrsministerium hat sich entsprechend, ich sage mal, gesperrt und kein angemessenes Sofortprogramm vorgelegt, weil die FDP als Partei grundsätzlich die Idee der Sofortprogramme ablehnt, weil sie auch sagt, das ist alles nicht wirklich zielführend und nur teuer. Und der FDP ist halt diese Kleinteiligkeit insgesamt zu planwirtschaftlich. Deshalb wollen sie das entsprechend größer denken. Aber Volker Wissing ist damit natürlich auch durchgekommen, weil der Kanzler ihn damit hat durchkommen lassen. Ganz grundsätzlich wäre er gesetzlich verpflichtet. Und da ist aber die Schwierigkeit im Klimaschutzgesetz. Es gibt halt keinen Mechanismus, der die Ministerien dann dazu zwingt. Also es gibt keine Sanktionierung, wenn ein Ministerium nichts macht. Aber dass ein Ministerium nichts macht, geht nur, weil die Kabinettskolleginnen und Kollegen das entsprechend zulassen und auch der Bundeskanzler.
Du hast die Vorgängerregierung, die Große Koalition unter Angela Merkel eben schon angesprochen. Da hören wir jetzt eigentlich, seit die Ampel im Amt ist, immer wieder, gerade in Sachen Klimaschutz sei ja alles vorher viel schlimmer noch gewesen, als man sich hätte vorstellen können. Und das müsse man jetzt alles aufarbeiten und bereinigen und man hänge sowieso ganz weit zurück. Wie lange soll denn dieser Spin jetzt noch fortgesponnen werden? Vor allem ja auch vom grünen Klimaschutzminister, dass man, egal wie schlecht man ist immer noch besser als die Vorgänger.
Ja, das stimmt ja. Also das ist halt de facto so. Und wenn Robert Habeck sich jetzt hinstellt und sagt, immerhin bringen uns diese 80% potenzielle Zielerfüllung für 2030 deutlicher auf Kurs als das, was wir vorher hatten. Ja, stimmt. Reicht nur halt trotzdem nicht. Und dafür ist natürlich dann am Ende auch eine Bundesregierung in Verantwortung. Und ich finde es diese Woche so ganz faszinierend, weil gestern wurde ja die nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt, wurde ja hier im Podcast auch drüber gesprochen mit Stefan Detjen. Und eine Bezugsgröße in dieser nationalen Sicherheitsstrategie ist das 1,5-Grad-Ziel von Paris, das die Weltgemeinschaft sich gegeben hat, die Erderhitzung zu begrenzen auf möglichst 1,5 Grad, damit diese Erde noch einigermaßen lebenswert bleibt. Und je höher die Temperatur auf der Erde steigt, umso größer wird auch die Zahl von Konflikten. Um Wasser, um Nahrung, Migration wird zunehmen. All das wird Länder in Sicherheitskrisen stürzen, konkret in Kriege. Das heißt, die Klimakrise ist ja auch eine Bedrohung für die internationale und die nationale Sicherheit. Und in dieser nationalen Sicherheitsstrategie steht das Wort Klima, glaube ich, über 70 Mal. Das wird als Problem benannt, als eine der größten Herausforderungen. Aber auf der anderen Seite tut die Politik, die Bundesregierung, die wir jetzt haben, viel zu wenig, um tatsächlich den deutschen Beitrag zur Begrenzung der Erderhitzung zu leisten, zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels. Und das finde ich gerade einen absurden Widerspruch im politischen Handeln. Und da müssen die Grünen sich dann tatsächlich irgendwann demnächst auch mal ehrlich machen.
Also das altbekannte Problem, wir haben kein Erkenntnis, sondern ein Handlungsproblem.
Ja.
Siehst du denn bei all dem, was du jetzt geschildert hast, wenn du auch mal bis zum fast Ende dieser Woche Bilanz siehst, siehst du denn irgendwo auch etwas Positives?
Ich sehe insofern etwas Positives, als dass diese Bundesregierung an vielen Stellen ja durchaus auch Dinge auf den Weg bringt. Ausbau der erneuerbaren Energien sind wir deutlich besser geworden. Das Umweltministerium macht im Bereich des natürlichen Klimaschutzes wirklich jetzt auch Dinge, die vorher nicht auf der Agenda der Bundesregierung standen und die enorm wichtig sind, auch für die Anpassung an die Klimakrise. Weil das ist ja sozusagen die zweite große Schwierigkeit, vor der wir stehen. Wir haben auf der einen Seite die Begrenzung der Klimakrise, die nur gelingt, wenn wir unseren CO2-Ausstoß runterbekommen. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich auch an die neuen Gegebenheiten anpassen. Hitze, Dürre. Diese Woche hat Karl Lauterbach hier in Berlin vorgestellt, dass er einen nationalen Hitzeschutzplan umsetzen möchte, um die Menschen eben vor Hitze zu schützen. Immer mehr Kommunen machen sich jetzt Gedanken darüber, wie sie Gerechtigkeit in Sachen Wasser herstellen, weil auch diese Ressource wird ja im Zuge der Klimakrise knapp. Und das ist das, was mich im Moment so ein bisschen positiv in der Krisensituation stimmt, dass das Bewusstsein auch bei den politischen Akteuren dafür zunimmt, dass wir etwas tun müssen, um mit dieser Krise umzugehen. Weil das ist auch meine Wahrnehmung. Viele Menschen spüren ja, dass sich da was verändert und haben auch eine Unsicherheit, wie das denn jetzt eigentlich weitergeht, wie ihr Zuhause lebenswert bleibt, wie ihr Leben gut bleibt im Angesicht der Klimakrise. Da ist ein Bedürfnis, dass sich was tut. Und da sehe ich tatsächlich im Moment einen fruchtbaren Boden, auf dem sich was Gutes entwickeln kann, das dann wiederum vielleicht auch mehr Push für Klimaschutz bringt, weil auch das gehört ja zur Wahrheit dazu. Die Politik braucht auch die Rückendeckung aus der Bevölkerung, dass der Klimaschutz gewollt ist. Und im Moment nehme ich in der Bevölkerung diesen lauten Ruf so nicht wahr.
Ann-Kathrin Büsker in unserem Hauptstadtstudio, vielen Dank für deine Einschätzungen. Ich will noch ein bisschen die Werbetrommel rühren für den Politik-Podcast, den ihr gleich im Hauptstadtstudio-Team aufnehmt, direkt nach uns. Also wer immer noch nicht genug bekommen hat und auch wieder ein bisschen mehr jetzt doch über Heizungen hören möchte, ich glaube, darüber sprecht ihr ja auch gleich. Ja. Da gibt's auch was. Heute Nachmittag steht der online, genauer weiß ich es glaube ich noch nicht. Kannst du uns schon eine Uhrzeit sagen? Oder?
Na, wir nehmen ihn ab 15:30 auf. Das dauert, sagen wir mal um 19 Uhr müsste er online sein.
Wunderbar. Also die doppelte Packung. Danke dir nach Berlin.
Vielen Dank dir.
Ich habe kein Verständnis dafür, dass mehr als 17 Monate nach Regierungsbildung die Zuständigkeit für die Aufsetzung des Fonds zwischen den Ministerien immer noch nicht geklärt ist.
Evelyn Zupke haben wir da gerade gehört. Sie ist die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur. Und der Fonds, von dem sie da spricht, den hat die Ampelkoalition in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, aber es gibt ihn immer noch nicht. Das war ein Kritikpunkt heute bei der Vorstellung des neuen Jahresberichts. Aber Evelyn Zupke, die hat auch in vielen anderen Punkten deutliche Kritik geäußert. Und sie hat sich dabei nicht nur auf die Probleme bezogen, mit denen die Opfer der Diktatur bis heute kämpfen, sondern sie nimmt auch die Verbrechen der Vergangenheit unter die Lupe. Claudia van Laak aus unserem Berliner Landesstudio. Worauf konzentriert sich die Opferbeauftragte da besonders?
Ja, Evelyn Zupke hat also einen Schwerpunkt gelegt in ihrer Arbeit im vergangenen Jahr auf das Thema Zwangsarbeit. Und zwar Zwangsarbeit in DDR-Haft. Also jeder Häftling musste damals arbeiten, meistens im Dreischichtbetrieb übrigens. Und wer nicht arbeiten wollte, also wer sich verweigert hat oder wer auch die Norm nicht erfüllte, der wurde dann mit Sanktionen bestraft. Das ging hin bis zu Isolationshaft oder Dunkelhaft. Und von dieser Zwangsarbeit haben damals auch westdeutsche Unternehmen profitiert. Also ich nenne mal das Beispiel Hoheneck. Dort war ein Frauengefängnis, da wurden Feinstrumpfhosen produziert und Bettwäsche genäht. Und diese Produkte, die fanden sich dann wieder in den großen Handelsketten bei uns in der Bundesrepublik oder auch im Versandhandel, zum Beispiel auch Kameras.
Und wir haben vorhin zu Beginn dieser heutigen Ausgabe unseres Podcasts Dieter Dombrowski gehört. Auch ein Mensch, der zu DDR-Zeiten im Gefängnis saß und auch zu Zwangsarbeit verpflichtet wurde. Kannst du uns kurz seine Geschichte ein bisschen näher bringen?
Ja, Dieter Dombrowski wurde verhaftet, weil er fliehen wollte und weil er, ich glaube, so hieß es, staatsfeindliche Verbindungen aufgenommen hatte, also in den Westen. Er kam dann ins Gefängnis nach Cottbus, wurde zu 4 Jahren verurteilt, kam aber früher frei, wurde freigekauft von der Bundesrepublik und er musste in diesem Gefängnis Cottbus an Kameragehäusen arbeiten. Also die wurden gestanzt und gefeilt. Das war eine zum Teil sehr schwere Arbeit insofern, dass die Leute sich dabei verletzten bei der Arbeit. Er hat mir zum Beispiel erzählt, dass es dort einen Pianisten gab, einen Häftling, der mit ihm zusammen dort im Gefängnis saß. Und da haben die anderen Häftlinge versucht, seine Arbeit mitzumachen, weil wenn er als Pianist diese Arbeit gemacht hätte, wären im Zweifel seine Hände hinterher nicht mehr zu gebrauchen gewesen.
Klavierspielen. Ja. Diese Kameras, die der Häftling produzieren musste, feilen musste während seiner Haft, also auch wieder ein Fall von Zwangsarbeit, die wurden ja ebenfalls in den Westen verkauft. Und die Firmen, die diese Produkte aus dem Osten angenommen haben, zu denen hat sich Evelyn Zupke ja heute mit einigen Beispielen auch geäußert. Was hast du dazu gehört?
Ja, das sind Spiegelreflexkameras. Die wurden in der Firma Pentacon, im VEB Pentacon in Dresden produziert. Allerdings auch, wie gesagt, dort im Gefängnis in Cottbus. Und unter anderem der Otto-Versand hat diese Kameras verkauft. Und es ist nun so, da gab es nicht nur dieses Feilen, auch unsachgemäßen Umgang mit Chemikalien zum Beispiel. Das hat sogar damals ein interner Bericht festgestellt. Also das war jetzt nicht Amnesty International. Und fragt man heute, die heutige Otto Group, die sieht sich da als Opfer einer Kampagne. Und es gibt eine Stellungnahme von Otto, da heißt es, es gäbe eine hinreichend große Wahrscheinlichkeit, dass die vom Otto-Versand vertriebenen Kameras gar keine Teile aus Häftlingszwangsarbeit enthielten, sagt also Otto. Begründung, ein Teil ist, wie gesagt, in diesem Stammwerk in Dresden produziert worden, ein anderer Teil im Gefängnis und Cottbus. Und da kann ich natürlich jetzt nicht im Nachhinein, 50 Jahre später, beweisen, welches Teil genau wo produziert wurde.
Aber du hast sehr intensiv recherchiert zu diesem Thema. Einen Beitrag von dir gibt es auch nachzuhören in unserer DLF-Audiothek-App von heute. Und du hast ja mit Opfern auch gesprochen der Zwangsarbeit. Was fordern die denn jetzt?
Naja, die fordern in allererster Linie, dass das anerkannt wird, was sie damals gemacht haben. Also, dass dieses Leid auch anerkannt wird. Also, Evelyn Zupke, die SED-Opferbeauftragte, die hat zum Beispiel davon berichtet, dass es ehemalige Zwangsarbeiter gibt, die nun diese Westfirmen, die westlichen Firmen angeschrieben haben und um Aufklärung bitten. Und im Gegenzug werde da sogar versucht, sie mundtot zu machen. Und es ist auch so, dass Evelyn Zupke sich da bemüht, diese Häftlinge an einen Tisch zu kriegen, die ehemaligen Häftlinge mit den Firmen, die davon damals profitiert haben. Da gibt es auch positive Beispiele, also IKEA. IKEA stellt sich diesem Thema und stellt sich da seiner Vergangenheit, aber andere Unternehmen eben nicht.
Claudia, nun gibt es Studien, wonach die Hälfte der SED-Opfer heute in prekären sozialen Verhältnissen lebt. Welche Forderung ergibt sich daraus?
Das hat Evelyn Zupke heute auch wiederholt beklagt. Und sie hat beklagt, dass die Regierung, die Bundesregierung, da ihren eigenen Koalitionsvertrag nicht umsetzt. Da geht es zum Beispiel um einen bundesweiten Härtefallfonds. Mit dem könnte jetzt unbürokratisch geholfen werden. Und da ist man sich bis heute nicht einig, welches Ministerium denn da überhaupt zuständig ist. Man hat auch gehört, dass da Evelyn Zupke, die frühere DDR-Bürgerrechtlerin, ziemlich genervt ist inzwischen und auch sehr ungeduldig wird. Hören wir mal, was sie gesagt hat.
Während die Renten für Träger des SED-Regimes, sei es bei der SED oder bei der Stasi, in den letzten 4 Jahren jedes Jahr im Schnitt um 4% gestiegen sind, wurden die Leistungen für die Opfer der SED-Diktatur nicht um einen Cent erhöht.
So Evelyn Zupke, und ich fand interessant auch ihren Hinweis auf eine fehlende Aufarbeitung in der Hinsicht, dass es zwar 15 Lehrstühle, sagte sie heute, für bayerische oder fränkische Regionalgeschichte gibt, aber keinen einzigen zur DDR-Geschichte.
Und damit in Verbindung steht auch, dass das öffentliche Interesse, das muss man ehrlicherweise, glaube ich, heute nochmal deutlich sagen, nachgelassen hat in den letzten Jahren, immer weniger geworden ist. Wir setzen uns nach wie vor viel auseinander mit der NS-Vergangenheit, aber das Leid der Menschen, die Opfer der SED-Willkür wurden, das ist uns eher aus dem Blick geraten. Woran liegt das?
Ja, ich denke, es hängt schon auch damit zusammen, dass wir ja bis 2021 die Stasi-Unterlagenbehörde hatten. Und wenn wir jetzt an die damaligen Behördenchefs denken, Joachim Gauck war dabei, Marianne Birtler, Roland Jahn, deren Worte hatten Gewicht, ganz klar. Die standen für diese Opfer und diese Stasi-Unterlagen, das Archiv, ist ja aufgegangen im Bundesarchiv. Und diese politische Lobby, die fehlt da. Und wenn ich mir jetzt ansehe, Evelyn Zupke, was hat sie da für eine Schlagkraft? Sie hat da wirklich nur ein Minibüro, ich glaube 10 Mitarbeiter, noch nicht einmal einen extra Pressesprecher, Pressesprecherin. Und wenn ich mich im Bundestag umschaue, wo gibt es da Abgeordnete, denen das wirklich eine Herzensangelegenheit ist, dieses Thema? Das wird auch immer weniger.
Also auch für den Ostbeauftragten, den es ja gibt, der Bundesregierung, Carsten Schneider von der SPD, auch der nimmt sich ja dieses Themas offenbar nicht intensiv an.
Nur zum Teil ist so meine Einschätzung, ja.
Das heißt mit anderen Worten, die Opfer haben im Grunde, wenn wir jetzt mal Evelyn Zupke ausnehmen, keine starke politische Lobby derzeit.
Das kann man so sagen. Also es gibt dann natürlich verschiedene Verbände, deren Schlagkraft schätze ich aber auch nicht als sehr groß ein.
Wie empfinden das denn die Opfer, die Art und Weise, wie derzeit ihres Leids gedacht wird? Wir haben zum Beispiel morgen ja die Gedenkstunde zum 17. Juni, also dem Tag des Volksaufstands in der DDR am 17. Juni 1953 damals. Ist dieses Gedenken, was wir auch ansonsten zu anderen Gelegenheiten im Bundestag vor allem ja dann erleben, ist das befriedigend für die Opfer?
Naja, ich glaube, es gibt einerseits schon eine Freude darüber, dass das Thema überhaupt eine Rolle spielt im Parlament. Also, dass es diese Gedenkfeiern gibt. Andererseits empfinden natürlich die Opfer zu Recht eine wirklich riesige Kluft zwischen diesen feierlichen, schönen Gedenkfeiern einerseits und der Realität. Also, ich erinnere mal, wir haben trotz jahrelanger Debatten im Bundestag, in der Regierung immer noch keinen Gedenkort für die Opfer kommunistischer Diktatur und auch keinen Ort für die friedliche Revolution. Und die kämpfen jahrelang mit den Behörden um die Anerkennung ihrer gesundheitlichen Folgeschäden. Also da liegt die Beweislast zum Beispiel bei den Betroffenen. Und da schlägt auch die SED-Opferbeauftragte Änderungen vor. Und sie sagt, es wäre viel besser, das analog zu regeln zu den Soldaten nach Auslandseinsätzen, wie dort die gesundheitlichen Schäden betrachtet werden. Und das ist leider bei den SED-Opfern nicht so.
Du beschäftigst dich seit Jahrzehnten mit diesem Thema, mit dem SED-Unrecht, mit dem Leid der Opfer. Was treibt dich eigentlich dabei an? Es ist ja harter Tobak.
Naja, das sind halt in vielen Fällen eher stille Opfer. Also die ziehen sich eher zurück, die gehen nicht auf die Straße und machen eine Demonstration. Und ich glaube, die brauchen da eine Stimme. Es gibt auch bei den Journalistinnen und Journalisten nicht mehr sehr viele, die das zum Thema machen. Ich erinnere mich noch an ein sehr eindrückliches Erlebnis. Ich habe dieses ehemalige Frauengefängnis Hoheneck besucht, also wirklich ein berüchtigtes Frauengefängnis in der DDR. Da waren insgesamt 24.000 Frauen inhaftiert. Und wenn man sich vorstellt, dass bis heute, also 33 Jahre lang nach der Wiedervereinigung, dort in Hoheneck, also das liegt im Erzgebirge, vor Ort so gut wie nichts erinnert an dieses Frauengefängnis. Also dann, finde ich, läuft da etwas schief. Und diese Frauen brauchen auf jeden Fall eine Stimme.
Dankeschön, Claudia van Laak, unsere Landeskorrespondentin im Landesstudio Berlin, dass du uns heute schon mal deine Stimme gegeben hast und uns einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast zum SED-Unrecht. Gruß nach Berlin.
Gerne.
Noch einen Grund gibt es, in diesem Jahr genauer hinzusehen, was den Opfern der SED-Diktatur widerfahren ist. Denn am Samstag jährt sich der Volksaufstand vom 17. Juni zum 70. Mal. In diesen Junitagen 1953, da braute sich etwas zusammen. Erst in Ost-Berlin, dann in der gesamten DDR gingen Menschen auf die Straße und forderten Freiheit und Demokratie. Wie das damals ablief, das schildert morgen im Podcast der Zeitzeuge Paul Grunwald. Er war damals 13 Jahre alt.
Einige stiegen auf so ein Vordach vom Bahnhof und rissen so große Plakate runter, es lebe die deutsch-sowjetische Freundschaft und der Sozialismus wird überall siegen und vorwärts mit dem Kommunismus. Also solche Plakate rissen sie runter.
Ein Zeitzeuge des Volksaufstands in der DDR am 17. Juni 1953. Morgen am Freitag ist das ein Thema hier im Podcast. Und damit geht die heutige Folge zu Ende. Ich bin Barbara Schmidt-Matern und sage Danke und Tschüss.